Ich predige heute Morgen weiter über den Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 15 bis 4, Vers 1. Wir alle nun, die wir vollkommen sind, wollen diese Gesinnung hegen, und wenn ihr in etwas anderen Sinnes seid, wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir schon gelangt sind, eben darin lasst uns wandeln. Ahmt miteinander, ihr Brüder, mein Beispiel nach und habt Acht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, jetzt aber auch mit Weinen sage, ich meine die Feinde des Kreuzes Christi, deren Ende Verderben ist, deren Gott der Bauch ist und deren Ehre in ihrer Schande besteht, die auf das Irdische sinnen. Denn das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln, und aus ihm erwarten wir auch als Heiland den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, sodass er gleichgestaltet wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, mit der er auch alle Dinge sich untertan machen kann. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Ruhmeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, ihr Geliebten. Ja, der Paulus schreibt hier, ahmt mein Beispiel nach, wie ihr uns zum Vorbild habt. Frage an Sie, haben Sie Vorbilder im Leben? Natürlich eine Frage, schwer zu beantworten in 2 Sekunden. Mancher junge Mensch hat Vorbilder für die Ehe. Dass er sagt, da sind Leute, wenn unsere Ehe auch so gut wird wie deren, freuen wir uns. Andere hat vielleicht mehr ein berufliches Vorbild, sagt, das ist der Weg, wie man sich qualifiziert und weiterkommt. Ja, oder sportlich, wenn sie da aktiv sind und sagen, ich habe da einen, der ist wirklich super und dem strebe ich nach, oder vielleicht musikalisch. Die Frage, wie ist das im Glauben? Haben Sie da auch Vorbilder gehabt oder haben Sie Vorbilder? Wie war das, als Sie zum Glauben kamen, wenn das denn der Fall war? Ich denke, als ich so mit knapp 23 Jahren mein Leben Jesus anvertraut habe, hatte ich eine ganze Reihe von Vorbildern. Junge Christen, in deren Leben ich merkte, dass Gott Realität ist und dass Jesus ihr Leben prägt. Es hat mir sehr geholfen und mich ermutigt. Später habe ich mich dann von diesen Vorbildern gelöst, um selbst meinen Glauben zu leben in der Führung Gottes. Wir haben gerade Olympiade und ich nehme an, manche hat ab und zu mal irgendetwas gesehen, tolle Sportler, aber sie sind ja meistens nur auf einem Gebiet super. Meine Frau und ich sahen gerade so eine tolle Dressurreiterin, elegant und gekonnt. Wenn ich mir dir vorstellen würde in der Mannschaft beim Damenfußball, würde sie vielleicht eine andere Figur machen. Das heißt, sie ist auf einem Gebiet super, vielleicht auf manchen anderen Gebieten auch gut qualifiziert und auf einigen ganz normal wie jeder andere auch. Ich denke, im Glauben geht es mir oft ähnlich, dass ich Vorbilder habe, die in einem Bereich Vorbild sind für mich und in anderen Bereichen ganz normal, sprich also nichts Besonderes, kein Vorbild in diesem Sinne, aber auch nicht abschreckend, einfach ganz normal. Ich denke, auch in so einer Gemeinde wie hier gibt es Menschen, die mich beeindrucken. Jemand, der, obwohl er in Schwierigkeiten lebte, strahlen konnte, wann auch immer man ihn traf. Jemand, der viel Zuversicht hat im Gebet und dem das Freude macht, zu beten. Oder jemand, der gastfreundlich ist. Da konnte man hinkommen, wann man wollte und war immer herzlich willkommen. Oder jemand, der immer einsatzbereit ist. Oder einer, der sehr kontaktfähig ist. Oder wo man merkt, er ist missionarisch interessiert und engagiert. Oder er hat Zielsetzung im Leben und kann auch gut organisieren. Ja, waren jetzt nur ein paar Bereiche, es gibt sicher viel mehr. Vorbilder in solchen Bereichen. Es gibt selten Leute, die Vorbilder in allen Bereichen sind. Ja, so eine Art geistlicher Zehnkämpfer, der macht das und das und das und das und schafft das alles super. Das ist relativ selten. Aber ich freue mich, wenn Gott Vorbilder schenkt. Ich weiß nicht, wie Ihnen es geht, was für Bücher Sie gerne lesen. Meine Frau liest gerne Kriminalromane. Unter anderem, ich lese gerne, wenn ich sie kriege, gute christliche Lebensbiografien. Liest sie übrigens auch. Aber was mich daran freut, ist ein Motivationsschub, wenn ich das gelesen habe und sehe, was Gott aus einem ganz normalen Leben machen kann. Dann motiviert mich das jedes Mal, mich auch in dieser Richtung ein Stück weiter auszustrecken nach ihm. Ja, die erste Frage war, haben Sie Vorbilder? zweite Frage ist sicher viel persönlicher. Sind Sie ein Vorbild? Und wenn, worin? An der Stelle schreckt jeder erstmal 2 Meter zurück und sagt, ich ein Vorbild, ich habe doch so viele Schwächen und dies und jenes vielleicht nicht ideal. Darum geht es nicht. Ist die Frage, sind Sie ein Vorbild? Vielleicht in einem Bereich, wo Sie sagen, ich denke, der ist wirklich gut in meinem Leben dargestellt, auch von Gott durchdrungen. Und es wäre gut, wenn Sie auch sich bewusst sind, das hat auch eine Wirkung, hoffentlich positive Wirkung auf andere. Der Paulus schreibt hier, ahmt mein Beispiel nach, wie ihr uns zum Vorbild habt. Er sagt nicht, wie ihr mich, sondern wie ihr uns zum Vorbild habt. Das heißt, da gibt es noch mehr davon. Und er sagt, wir sind vollkommen. Das klingt irgendwie arrogant in unseren Ohren, vollkommen sein. Aber es ist nicht arrogant. Vorher schreibt er in dem Vers 12, den ich heute nicht vorgelesen habe, das war letztes Mal schon, da heißt es nicht, dass es ich es schon ergriffen hätte oder schon zur Vollendung gekommen wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Da kommt ein griechisches Wort vor, das heißt teleos, einmal als Verb, einmal als, ja, in einer anderen Form, Adjektiv letztlich, oder in diesem Fall Substantiv, dann wir die Vollkommenen. Er sagt, wir sind noch nicht vollkommen, ja, ich bin noch nicht vollendet, ich bin noch unterwegs. Und dann schreibt er hier trotzdem, wir sind wir die Vollkommenen. Da lasse ich ein sehr nettes Zitat, wo es heißt, es gibt keine fertigen Christen, aber ganze Christen. Mir sehr gut gefallen, es gibt keine fertigen Christen, aber ganze Christen. Also keine Leute, die überall glänzen, super ausgestattet, aber ganze Christen, das heißt, die ihr Christsein echt leben in einer ganzen Beziehung zu Gott in Jesus. Ich weiß nicht, was Sie von Perfektionisten halten, oder vielleicht haben wir auch einige unter uns, Leute, die immer unter Leistungsdruck stehen, die sich und anderen immer beweisen müssen, dass sie durch Leistung Anerkennung erreichen. Das ist mit vollkommenen Christen nicht gemeint. Bei Gott sind wir nicht vollkommen durch die Leistung, die perfekt ist, sondern ich denke, indem wir in seiner vollkommenen Liebe leben, die natürlich das Leben dann auch prägt. Ja, jetzt ist die Frage, es gibt viele Gruppen, die einem Vollendung anbieten. Das nimmt dann immer etwas besondere Züge an. Das letzte Mal sprach ich das gerade, eine große Kirche sagte, nur wenn ihr zu uns gehört, seid ihr wirklich vollendet, das heißt, gehört ihr auch zu Gott. Ich will heute ein anderes Beispiel bringen, von einer Richtung, die es immer häufiger gibt, auch unter uns, die sogenannte charismatische Richtung. Wobei Charisma heißt der Gnadengabe, das heißt, jeder Christ hat mindestens eine Gnadengabe. Eine Gnadengabe, die er hat, ist zum Beispiel das ewige Leben. Das ist schon mal eine Gnadengabe, die kann er mit anderen teilen, indem er sie auch zum Glauben einlädt. Daneben kommen andere Begabungen, die Gott schenkt. Und es gibt dann Leute, die sagen, da gibt es noch besondere Vollendungen, die wir euch vielleicht geben können. Ich war vor so etwa 3 Jahren, schätze ich mal, in einem Zentrum in Frankfurt, christlichen Zentrum, charismatische Gemeinde, die sehr schnell wächst, weil sie sehr missionarisch ist. Damals gab es den sogenannten Toronto-Segen, Toronto aus Kanada kommend, eine Art Geisterfüllung, die man bekam, wenn man die Hände aufgelegt bekam, für einen gebetet wurde, oder auch ohne Handauflegung, einfach durch Vermittlung persönlicher Kontakte. Und es zeigte sich dann darin, dass die Leute zu Boden fielen, vom Geist zu Boden gebracht, solche Macht hatte er. Ich musste dann lachen an einer Stelle, weil vor mir eine junge Dame stand. Ehe dann so die Geistesfülle kam, rollte sie eine Isomatte aus und dann ging sie zu Boden. Dachte ich, der Heilige Geist hat auch Verständnis für Bequemlichkeit, sage ich scherzhaft. Ja, dann hörte ich dort eine sehr gute Predigt mit einem völlig verdrehten Inhalt. Das sage ich jetzt einfach nur als Beispiel, um zu sehen, wie Vollendung angeboten wird. War ein Schweizer Prediger, der wirklich sehr gut predigen konnte. Er sprach über die Heilung eines Blinden durch Jesus, Markus 8, 22 folgende. Jesus führte den Blinden vor das Dorf hinaus, dann legte er ihm die Hände auf, hatte vorher mit Speichel die Augen berührt. Dann sah der Blinde Menschen wie Bäume umhergehen, das heißt so ein bisschen verschwommen. Und hinterher legte er ihm nochmal die Hände auf und dann sah er sie scharf. Interessante Auslegung dieser Geschichte. Jesus führt dich aus dem Dorf heraus, das heißt aus deiner gewohnten Umgebung. Du musst mal bereit sein, auf deine Tradition, die du hast, und deine Sicherheit zu verzichten und Neues zu wagen. Ja, für Vollendung muss man offen sein. Dann legte er ihm die Hände auf, er sah Bäume, Menschen wie Bäume. Das könnte man damit gleichsetzen, dass der Mensch zum Glauben gekommen ist, dass er anfängt, geistlich zu sehen, aber er sieht noch nicht scharf. Und jetzt kommt dann die sogenannte Taufe mit dem Heiligen Geist, eine besondere Geisteserfüllung, das zweite Erlebnis mit Jesus, und jetzt sieht er dann ganz klar. Es wurde durch ein zweites Beispiel untermauert: Wenn jemand zum Glauben kommt, ist das so, wie wenn aus einem Metallfläche, wenn man Münzen herstellen möchte, ein Rohling ausgestanzt wird, ja, so eine runde Form. Nehmen wir an, es soll ein 5-Mark-Stück werden. Und dann später kommt in einem zweiten Arbeitsgang eine Prägung drauf, von vorne und hinten, dass man jetzt weiß, was für eine Münze das ist. Und so sagt er, die Wiedergeburt, wenn Menschen Jesus kennenlernen, das ist sozusagen der Rohling und die Geistestaufe, die wir euch vermitteln können oder die wir, nach der wir uns ausstrecken, das ist dann die Prägung. Es klingt nicht schlecht, logisch einleuchtend von dem Bild her, nur theologisch absolut falsch, denn der Heilige Geist ist eine Person. Und wenn sie zum Glauben kommen, das heißt ihr Herz Jesus öffnen und ihr Leben ihm anvertrauen, kommt der Heilige Geist in ihr Leben. Und wenn Sie heute Morgen hier irgendwo in der Bank sitzen, wie oft können Sie heute Morgen hier in den Raum noch reinkommen? Gar nicht mehr, weil Sie schon da sind. Das heißt, wenn der Heilige Geist gekommen ist durch die Wiedergeburt, wie oft kann er noch in das Leben kommen? Gar nicht mehr, weil er schon da ist. Und an der Stelle merkt man, wie solche Lehren, die einem sagen, von mir kriegst du noch das, was dir zur Vollendung fehlt, oft ein bisschen zurechtgebogen sind, weil wir die Vollendung in Jesus eigentlich schon haben. In Jesus habe ich und bin ich alles, was ich brauche. Wenn ich zum Glauben gekommen bin an ihn, bin ich wie ein geistliches Baby. Das Einzige, was mir noch fehlt, ich muss wachsen. Alles andere ist da. Da fehlen keine Finger, keine Hände, keine Augen. Alles ist da. Eine Dame unserer Gemeinde, die jetzt nicht mehr hier wohnt, erzählte mal von ihrem Vater, der in einer christlichen Gruppe lebte, in einem Bereich unseres Landes, wo man lehrte, dass Christen wirklich perfekt werden können, vollkommen im Sinne von fehlerfrei. Wie wirkte sich das aus, wenn es in der Familie Streit gab? Dann wartete immer einer darauf, dass sich alle bei ihm entschuldigen. Ich habe schon gewartet, dass du kommst und dich bei mir entschuldigst, denn er hatte ja keine Fehler. An der Stelle merken Sie, wenn wir eine falsche Vollkommenheit vor Augen haben, haben wir irgendwo einen blinden, großen Bereich in unserem Leben, den wir falsch einstufen. Christen sind nicht perfekt, in dem Sinne, dass sie auf dieser Ebene vollkommen wären, aber sie haben eine vollkommene Lebensgemeinschaft mit Jesus. Ja, dann sagt der Paulus, es wäre gut, Erkanntes umzusetzen, das heißt, was ihr schon erlangt habt, darin lasst uns wandeln. Das heißt, was Sie im Glauben erkannt haben, wäre gut, das auch auszuleben. Wenn jemand zum Glauben kommt, Jesus neu entdeckt, ist er meistens Feuer und Flamme und erzählt es jedem weiter. Das heißt, er lebt diesen missionarischen Eifer aus, versucht seine Familie umzukrempeln, wenn es geht, fällt manchen damit ein bisschen auf den Wecker, weil das dann so ein etwas abrupt ist. Aber er ist ein ganz eifriger Missionar. Ja, dann wird das Leben etwas normaler, das geistliche Leben. Er lernt, stille Zeit zu halten, das heißt, die Bibel zu lesen, Zeit zum Gebet zu nehmen. Und es kommt etwas mehr Ruhe in diesen Auftritt als Christ. Das ist sicher gut, das kann er dann weiterleben. Er lernt zu geben, das heißt, Gott seine Zeit zur Verfügung zu stellen, aber auch sein Geld zu öffnen, sein Portemonnaie zu öffnen für ihn. Und fängt an, Verantwortung zu übernehmen. Manchmal ist dazwischen noch eine Art Aufräumphase im Leben. Ich weiß nicht, ob Sie so eine Phase auch hatten, wenn Sie Christ sind, wo Sie einfach mal Ihre Vergangenheit unter die Lupe genommen haben und feststellten, wo Sie schuldig wurden an anderen und wo vielleicht andere Sie verletzt wurden, das heißt schuldig wurden an Ihnen. Und aufräumen hieße dann Briefe schreiben, Leute besuchen, um Entschuldigung bitten, Fehler zu geben, Geld zurückbringen, wenn es denn entwendet wurde oder nicht bezahlt war, und auch anderen vergeben, vielleicht den eigenen Eltern, vielleicht irgendwelchen Familienangehörigen, so eine Aufräum- und Lösungsphase, um einfach von der Vergangenheit her Ruhe und Frieden in das Leben zu bekommen. Ja, sicher ein wichtiger Punkt. Ja, und Gott führt dann immer mehr auch in Mitarbeit hinein. Zu der Aufräumphase gehört vielleicht auch eine Lösungsphase. Mancher schleppt ja auch menschliche Beziehungen mit sich herum, von denen er schon jahrelang weiß, ich sollte sie aufgeben, Er hat aber nie die Kraft gefunden, wirklich zu sagen, ich löse das. Und ich denke, Gott, wenn das Ja zu Jesus wächst, wächst auch manchmal die Kraft, Nein zu sagen. Nicht manchmal, sie wächst an der Stelle, wo es hingehört. Ja, leider gibt es auch Negativvorbilder. Der Paulus schreibt hier von den Feinden des Kreuzes, die ihren Bauch anbeten. Das ist natürlich übertrieben jetzt. Es gibt keine Bauchanbeter, wenn es auch Bauchtänzer gibt oder Tänzerinnen. Negativvorbilder, Feinde des Kreuzes. Ich denke an viele Variationen. Eine Feindschaft des Kreuzes ist theologisch, die man gerade auch in Kirchenkreisen oft findet, dass Leute nur noch zum Engagement aufgerufen werden, aber nicht mehr zur Hingabe des Lebens an Jesus als ihren Erlöser. Und manchmal sind die Verlautbarungen auch von führenden kirchlichen Seiten fast identisch mit irgendwelchen Parteiprogrammen, mal rot, mal schwarz, die anderen Farben kommen nicht so häufig vor. Aber der Hinweis auf Jesus als Erlöser fehlt oft total. Und das ist ja auch nicht unbedingt eine Feindschaft des Kreuzes, aber ein Umgehen des Kreuzes, wo einfach das Wesentliche fehlt. Eben, wie ich das scherzhaft mal sagte, wie eine Frikadelle ohne Fleisch, nur mit anderen Füllmaterialien. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Feinde des Kreuzes, die schon sagen, Jesus ist derjenige, der am Kreuz für uns gestorben ist, aber in deren Leben das keine Auswirkungen hat. Das heißt, sie leben ungehindert ein Leben in der eigenen Regie. Sie haben nicht begriffen, dass sie eigentlich mit Christus gekreuzigt sind, sondern denken, ich bin mein eigener Chef, ich meine mir mich. Und die Bibel sagt, sie seien Bauchanbeter, hier der Paulus. Das heißt, sie suchen ihren eigenen Vorteil, ihr eigenes Profil, ihren eigenen Profit, ihre eigene Bequemlichkeit. Wenn so ein Bauchanbeter in Anführungszeichen zum Beispiel in einen Jugendkreis ginge, dann würde er vielleicht deshalb dorthin gehen, weil er sagt, das sind nette Mädchen, ich brauche mal wieder eine Freundin, die alte ist gegangen, hier gibt es Nachschub. Oder jemand geht in den Gottesdienst, weil er weiß, die Familie achtet darauf, vielleicht hätte das Nachteile bei dem Erbe durch die Großmutter, wenn ich da nicht mehr hingehe oder nicht dazugehöre oder so. Nicht ganz einfach, aber Gott führt weiter. Der Paulus spricht hier noch von einem zügellosen Leben, das ist ein Leben mit falschen Motiven. Wir leben ja in einer Fun-Gesellschaft. Fun heißt Spaß. Alles, was Spaß macht, ist erlaubt. Und da gibt es natürlich viele falsche Motive, wenn der Einzelne das aufgreift. Natürlich passt die eigene Theologie dann dazu, dass man sich alles zurechtzimmert. Ich bejahe alles in der Bibel, was ich mir vorstellen kann. Alles andere stelle ich in Frage. Und eine irdische Gesinnung, die durchaus sich auswirkt, was weiß ich, dass man das Glück eben nur vom Lotto erwartet, oder von den 6 Seiten im Internet oder was auch immer da so auftaucht, recht irdisch. Das betrifft auch eine Gemeinde wie uns auf einem ganz frommen, eigentlich schönen Sektor. Interessant ist, wenn wir so eine Weihnachtsaktion haben, wie sie bald wieder anfängt, Ende November, dann haben wir ja oft soziale Projekte oder auch evangeliumsbezogene Projekte. Und wenn es nur evangeliumsbezogen ist, ist die Spendenbereitschaft höchstens halb so groß, wie wenn auch soziale Dinge da sind. Ein Beispiel, wir haben mal gesammelt für Neue Testamente, Scots wollten auf den Philippinen in der Sprache, in der sie da tätig waren, Neue Testamente herstellen lassen. Und wir haben dann gesammelt, um was weiß ich, 1000 oder wie viele Neue Testamente drucken zu lassen oder noch etwas mehr. Das zog sich, diese Sammelaktion, wie ein Gummi durch Monate, bis dann endlich irgendwann es klappte, dass wir den Betrag hatten, den wir eigentlich wollten. Wenn wir auch einen sozialen Touch in unserer Spendenaktion drin haben, Nothilfe in Haiti oder jetzt wieder für Flüchtlinge auch in Kenia, geht es viel schneller, weil der Bauch, sprich das Soziale, uns viel näher liegt als die Seele. Das heißt, wir haben immer noch den Eindruck, man muss Menschen helfen, wenn sie körperlich etwas brauchen. Und wir haben nicht so stark den Eindruck, dass man ihnen helfen muss, wenn ihre Seele ohne Jesus ins ewige Abseits geht oder auch heute schon darin lebt. Ja, war nur so ein Vergleich zu unserer Gemeinde. Der Paulus macht jetzt einen Sprung und sagt, das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmel. Ich nehme an, viele haben Olympiade geguckt, wieder Nationalgefühl entwickelt, wenn die Nationalhymne bei Goldmedaillen erklang und sich gefreut, dass es doch Deutsche gibt, die vieles leisten und wir inzwischen auf Rang 5 gelandet sind im Medaillenspiegel. Also ganz gut. Aber da sind ja manchmal auch Deutsche dabei, die sagen, ich bin erst seit 7 Jahren Deutsch. vorher war ich irgendwas anderes. Ja, sind das nun Deutsche oder sind es keine? Natürlich sind es Deutsche, sie sind deutsche Staatsbürger. Ist aber interessant, wenn man Leute fragt, sind sie ein Christ? Haben sie Gewissheit des ewigen Lebens? Ich hoffe, ich vermute, ich versuche, ich habe nichts Böses getan, deshalb wird auch Gott mich annehmen. Ist erstaunlich, wenn ich fragen würde, sind sie ein Deutscher? Natürlich. Sind sie ein Christ? Ich bin evangelisch, ich bin katholisch, ich bin was weiß ich. Da ist die Antwort oft sehr unklar. Wenn jetzt Sie einen fragen würden, sind Sie Deutscher? Und er sagt ja, ich versuche es zu sein. Würden Sie lachen und sagen, sind Sie Asylsuchender? Haben Sie noch keinen Schein gekriegt oder so? Wenn jemand Christ ist, weiß er, dass er ein Bürgerrecht im Himmel hat. Jesus sagte seinen Freunden, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ja, im himmlischen Stammbuch stehen ihr Name. Allerdings eine Voraussetzung, die man nicht übersehen sollte. Wenn ich die Heimat im Himmel suche, muss vorher Jesus eine Heimat in meinem Herzen haben. Wenn er die nicht hat, habe ich auch keine Heimat im Himmel. Das heißt, heute möchte Jesus bei Ihnen wohnen im Herzen, damit Sie später einmal bei ihm sind. Ein doppeltes Wohnrecht. Wenn die eine Hälfte fehlt, fehlt natürlich auch die andere. Wenn die eine da ist, sollte Gewissheit über die andere da sein und Sie wirklich froh sagen, ja, ich bin gewiss, dass mich nichts von Gott scheiden kann und ich werde deshalb auch einmal in der Führung von Gott das Ziel erreichen. Gewissheit des Himmels schenkt eine Veränderung der Blickrichtung, weil alles andere müssen wir irgendwann ja mal hergeben, loslassen. Aber das ist das, was bleibt. Und unser irdischer Leib würde verwandelt in seinen Leib der Herrlichkeit, wie er ihn hat. Das heißt, von einem irdischen Leib in einen Geistleib überführt werden, wenn Jesus uns verwandelt. Ich verwende das Beispiel, obwohl es hier ganz gewaltig hinkt. Wenn Sie eine Raupe haben, die zum Schmetterling wird, ist das dieselbe Raupe, aber eine andere Existenzweise. Wobei der Nachteil natürlich ist, beides ist materiell, während wenn mein irdischer Leib, der materielle genommen wird, ich einen Geistleib bekomme, das schon eine noch andere Qualität ist. Das Ganze würde geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Wir erwarten ihn aus dem Himmel, steht hier. Hatte ich gerade mit Konfis angetippt. Wenn man hier vorne einen Haufen von Sägespänen hätte und Eisenspänen, kann man die sehr schnell trennen, indem man einen großen Magnet darüber hält und dann kommen all die Eisenspäne an. Vielleicht muss man das Ganze nochmal mischen, damit die auch von unten hochkommen können. Wenn Jesus wiederkommt, wird er alle, die zu ihm gehören, zu sich ziehen. Die lebenden Christen und auch die Verstorbenen wird er zu sich in den Himmel holen und alle anderen bleiben in dieser oder jener Weise zurück. Gute Frage an Sie, sich selber zu sagen, würde ich dabei sein? Wäre ich einer, den Jesus anzieht, weil er mich heute schon angezogen hat? Jesus wird wiederkommen, sagt die Bibel. Wir haben eine Art Vorschau, wenn auch eine negative. Es gibt heute schon mindestens 1500 bekannte Männer, die sagen, ich bin Christus. Ich bin der wiedergekommene Christus. Manche haben nur einen Besuch in der Psychiatrie, wo man versucht, ihnen da weiterzuhelfen, dass sie das wieder loswerden. Andere haben ein paar hundert Anhänger, andere ein paar Millionen Anhänger. Irrläufer, aber ein Hinweis, dass der richtige Christus noch kommen wird. Der kommt aber nicht so, dass er hier irgendwo rumläuft, sondern übernatürlich mit den Wolken des Himmels. Wenn ich versuche, das Ganze zusammenzufassen, war die Frage am Anfang, haben Sie Vorbilder? Und dann sehr viel persönlicher, sind Sie ein Vorbild? Jetzt nicht irgendwo, sondern auch in Ihrem Glauben. Vielleicht in irgendeinem Spezialbereich, wo Sie sagen, ich denke, das ist gut. Es wäre schön, wenn Gott das ganze Leben prägt. Es gibt allerdings auch diese Querschüsse, diese Feinde des Kreuzes, die das irgendwo umbiegen für ihre Interessen, sei es, dass sie das wissen oder auch nicht. Und wir wissen, dass wir eine Heimat im Himmel haben und insofern hat jeder Christ ein doppeltes Staatsbürgerrecht, einmal hier, einmal dort oben, aber nur, wenn Jesus das Heimatrecht im persönlichen Herzen hat. Ja, was ich Ihnen wünsche und auch mir, ist, dass wir in diesem Sinne vollkommen sind, nicht Perfektionisten, sondern in einer vollkommenen Gemeinschaft mit Christus leben. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass der Paulus solch ein guter Bote war für viele Christen, auch für viele, die es geworden sind. Du siehst jeden von uns, du weißt, ob du schon eine Heimat in seinem Herzen hast. oder das noch begonnen werden kann. Danke, dass du weiterführst, dass du das eigene Leben prägst, dass du daraus ein Vorbild machen kannst, auch für diesen oder jenen. Du weißt, dass wir nicht perfekt sind und deshalb bist du ja auch für uns gestorben, darüber loben wir dich. Danke für deine Treue und Güte und für diese wunderbare Heimat im Himmel, die du zusagst. Amen.